Das Gutachten, das ist ja das Spannende, das kennen wir auch noch nicht. Aber der Spiegel scheint es zu kennen, zumindest behauptet er das. Es ist in meinen Augen erschreckend, es ist rechtsstaatsfeindlich, wenn man als Behörde die Arbeit medial spielt. Dass er eine Oppositionspartei wegen Worten überwacht, geheimdienstliche Mittel einsetzt, V-Leute einsetzen kann, Telefone abhört, weil jemand die falschen Worte benutzt. Das ist in meinen Augen zumindest stark rechtfertigungsbedürftig und ich glaube, dass der Verfassungsschutz da inzwischen weit übers Ziel hinausschießt. Also wir vertreten ja weiterhin die Auffassung, dass die AfD noch nicht mal ein Verdachtsfall ist.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich besonders, dass wir einen Rechtsanwalt zu Gast haben. Es ist Christian Konrad. Er ist Partner der Medienrechtskanzlei Höcker in Köln und gilt als Experte in Medien- und Verfassungsrecht. Das besonders Interessante bei ihm, bei seiner Person ist, er betreut die AfD seit vielen Jahren und jetzt auch im Gerichtsverfahren gegen den deutschen Verfassungsschutz vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Herr Dr. Konrad, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht die erste Frage. Die AfD gilt nun vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Was haben Sie da entgegenzuhalten? Gegen was klagen Sie? Was ist da Ihr zentrales Argument?
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir vertreten die AfD tatsächlich seit vielen Jahren gegen den Verfassungsschutz. Das hat schon Ende 2018 begonnen. Und Anfang 2019 hat Herr Haldenwang damals ja den sogenannten Prüffall ausgerufen. Und das war eine der ersten Handlungen von ihm, die wir dann gerichtlich haben verbieten lassen, weil es dafür einfach keine gesetzliche Grundlage gab. Und damit fing es eigentlich schon an, bemerkenswert zu werden. Denn Sie müssen sich vorstellen, da hat das Verwaltungsgericht Köln festgestellt, dass der Verfassungsschutz verfassungswidrig agiert. Also ein, wenn Sie so wollen, Treppenwitz, mit dem das Ganze begann. Und dann kam, wie Sie wissen, die Einstufung als Verdachtsfall. Die wurde dann aber auch vom Verwaltungsgericht Köln ausgesetzt, da man, so das Verwaltungsgericht Köln, nicht meine Worte, festgestellt hat, dass wohl verantwortlich durch den Verfassungsschutz Dokumente an die Presse durchgestochen wurden, damals schon. Und so ging das Verfahren weiter. Sie wissen, dass dann das Verwaltungsgericht Köln dem Verfassungsschutz Recht gegeben hat, das Oberverwaltungsgericht in Münster auch. Und dagegen haben wir für die Mandantin eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Und da liegt das Verfahren über den Verdachtsfall. Und das hätte man auch in Ruhe abwarten können, denn das bekomme ich von Richtern, Verwaltungsrichtern quer durch die Republik gesagt, man wartet eigentlich auf Leipzig, da sitzt das Bundesverwaltungsgericht und erhofft sich, dass da einmal die Maßstäbe für die Arbeit des Verfassungsschutzes aktuell und neu dargelegt werden. Der Verfassungsschutz hat nicht abgewartet oder vielleicht Frau Faeser, man liest ja verschiedene Vorwürfe in den Medien in den letzten Tagen. Und hat dann am letzten Freitag bekannt gegeben, dass man die AfD nun hochgestuft habe. Das ist dann jetzt auch der Punkt der aktuellen Klage, des aktuellen Eilverfahrens. Und die Mandantin wehrt sich natürlich gegen diese, ich sage mal, Zuschreibung der Verfassungsschutzbehörde, weil das natürlich im politischen Diskurs, im Meinungswettbewerb ein Makel ist. Und so kam es ja auch an, also die CDU-Stimmen in der CDU haben vor dieser Einstufung gesagt, man müsse mal überlegen, vielleicht die Zusammenarbeit mit der AfD zu normalisieren, zu überdenken. Und da kam dann diese, wenn Sie so wollen, letzte Amtshandlung der SPD-Innenministerin rein. Einige Menschen behaupten, das sei Absicht gewesen. Das ist ein Punkt, sage ich mal, die politische Motivation, die wir auch in dem Verfahren drin haben. Da müssen wir mal schauen, was die Gerichte dazu sagen.
Wogegen richtet sich Ihre Klage hauptsächlich? Ist das ein formelles Verfahren, eine formelle Klage oder ist das eine materielle, inhaltliche Klage? Wogegen erheben Sie die Hauptvorwürfe bei diesem Gutachten?
Also das Gutachten, das ist ja das Spannende, das kennen wir auch noch nicht. Das Gericht kennt es nicht, wir kennen es nicht. aber der Spiegel scheint es zu kennen, zumindest behauptet er das. Das ist der Punkt, den wir schon angesprochen haben. Da wird man darüber diskutieren müssen, ob da wieder etwas durchgestochen wurde. Es ist in meinen Augen erschreckend, es ist rechtsstaatsfeindlich, wenn man als Behörde die Arbeit medial spielt. So ist es nicht in einem Rechtsstaat vorgesehen. Und man muss sich einfach vorstellen, also wir alle, wenn wir Dokumente in unserer täglichen Arbeit haben, die jemand anderes nicht einsehen soll, dann versehen wir sie mit einem Passwortschutz. Und wir geben das Passwort auf einem anderen Weg jemandem mit. Also da gibt es ja wirklich ganz einfache Mittel und Wege, zwischen Dokumente zu sichern. Und selbst wenn ich sie mehreren Leuten mitteilen muss, dann gibt es halt verschiedene Passwörter. Also das ist ja alles möglich. Und anscheinend nur der deutsche Verfassungsschutz, nur der deutsche Inlandsgeheimdienst, der ist anscheinend nicht in der Lage, das ordnungsgemäß zu machen. Er kann es nicht oder er will es nicht. Das muss man nicht fragen. Mhm. Die Klage ist darauf gerichtet, dass die Einstufung als gesichert extremistische Bestrebung, wenn Sie so wollen, zurückgenommen wird. Das Gericht sagt, das ist unzulässig. Und das Gleiche gilt auch hinsichtlich der Bekanntgabe. Denn das sind ja zwei unterschiedliche Punkte. Einmal hat der Verfassungsschutz intern gesagt, wir stufen Sie so ein, wir behandeln Sie so. Das hat gewisse Folgen. Und andererseits die Bekanntgabe, die dann den, ich sage mal, äußeren Schaden dann noch mehr hervorgehoben hat. Und da sind tatsächlich eine Vielzahl an Argumenten drin. Also einerseits formelle Aspekte, andererseits aber auch inhaltliche, materielle Aspekte, zu denen wir jetzt aber in der Klage initial noch gar nicht so viel sagen konnten, weil wir nur die dünne Pressemitteilung der Verfassungsschutzbehörde kannten. Und da ist ja wirklich ganz wenig drin. Ich sage mal Altbekanntes. Und das wird dann jetzt traditionell vertieft, wenn der Verfassungsschutz erwidert, die Dokumente vorlegt, das Gutachten vorlegt, von dem ich ausgehe. Und dann wird es traditionell zu einer Materialschlacht. So ist es.
Sie haben etwas Hochinteressantes gesagt, und zwar, dass Sie seit 2018 quasi diesen Weg der Streitereien zwischen Bundesverfassungsschutz und AfD begleiten. Beschreiben Sie ein bisschen, wie das ging. War das geprägt von mehreren Nebelpetarden, die da geschossen wurden von Seiten des Verfassungsschutzes auf die AfD? Wurde da die Schlinge immer enger? Ist das eine Verzweiflung, die sich da breit macht? Beschreiben Sie so ein bisschen diesen Weg, den Sie da begleitet haben, aus rechtlicher Sicht?
Also, es ist ein interessanter Weg, auch für mich damals als junger Anwalt, weil ich mich immer noch als junger Anwalt sehe, weil ich eigentlich, und so ist das bei uns in der deutschen Juristenausbildung, traditionell doch sehr rechtsstaatsgläubig bin. Also wenn die Behörde handelt, dann wird sie ganz konkret geprüft haben, ob sie das darf, dreimal, viermal, weil man sonst große Auswirkungen in der Öffentlichkeit erzielt. Also dieses Bild der an Recht und Gesetz gebundenen Behörde, das hat ehrlicherweise schon einen Knacks bekommen. Und das ist auch kein Geheimnis, das habe ich ja auch schon in mündlichen Verhandlungen vor Gericht erzählt. Die Mandantin war natürlich von Anfang an überzeugt, dass da politische Motivation dahinter steht, um eine Oppositionspartei klein zu halten. Und wenn Sie das erste Mal hören, dann denken Sie, ja, da muss man natürlich aufpassen. Sie kennen den berühmten Aluhut. Inzwischen haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren gemerkt, dass es einige Verschwörungstheorien gab, die sich dann im Nachhinein vielleicht doch mit mehr als einem Fünkchen Wahrheit herausgestellt haben. Und so war es dann tatsächlich bei mir auch. Auch da möchte ich natürlich vorsichtig sein, damit man mir jetzt keinen Aluhut aufsetzt. Aber es ist doch bemerkenswert, was wir an Rechtsverstößen bemerkt haben. Also wie gesagt, das erste Vorgehen von Herrn Haldenwang damals, der gesagt hat, die AfD ist ein Prüffall, was im Gesetz nicht vorgesehen ist. Und entweder hat man das ist meine persönliche Meinung, absichtlich gemacht, oder man hat sich sehr, sehr dumm angestellt. Beides sind keine guten Alternativen für einen deutschen Geheimdienst. Da erwarte ich ehrlicherweise mehr. Und das Verwaltungsgericht Köln hat damals ja gesagt, dass das unzulässig ist. Also das ist nicht meine persönliche Meinung. Und dann ging es weiter. Wir haben ja verschiedene Verfahren gehabt, wo wir auch gewonnen haben. Also der Verfassungsschutz hatte damals zum Beispiel den Flügel als gesichert extremistisch eingestuft, musste dann aber in der mündlichen Verhandlung einräumen, dass er gar nicht weiß, ob es ihn noch gibt. Da haben die Richter auch erstmal kurz mit den Augen gerollt und gesagt, naja, wie können Sie denn etwas als gesichert einstufen, wenn Sie nicht wissen, ob es das gibt? Das ist unlogisch. Dieses Verfahren zum Beispiel haben wir dann auch gewonnen. Und in der Tat ist es so, dass man dann merkt, dass diese Behörde eher eine Zusammenstellung von Social-Media-Auftritten macht, also ein Zusammenkopieren, ein Screenshotten von Beiträgen. Und auch das ist nicht meine Vorstellung gewesen, wie ein Verfassungsschutz, ein Geheimdienst.
Und diese Zusammenstellung an Medien, an Social-Media-Beiträgen, was ist das Motiv dafür? Ist das eine bewusste Kampagne aus Ihrer Sicht, eine staatliche Kampagne gegen eine Opposition, gegen unliebsame Meinungen? Oder ist da vielleicht auch tatsächlich ein bisschen etwas dran? Ist da eine gefährliche oder zumindest besorgniserregende Tendenz innerhalb dieser Partei spürbar?
Das ist eine spannende Frage, die viele Menschen unterschiedlich beantworten. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sich die Arbeit des Verfassungsschutzes nach meiner Wahrnehmung in einer gewissen Art und Weise verselbstständigt. Wir merken, dass wir an gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben relativ wenig haben. Das ist sehr abstrakt formuliert. Und der Verfassungsschutz selbst ist es, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, der dann in meinen Augen zielorientiert, anwendungsorientiert, darauf aufbaut, neue Kategorien fasst. Denken Sie an die Delegitimierung des Staates. Denken Sie an, das war auch neu, queerfeindliche Äußerungen und Bestrebungen. So wie man jetzt gehört hat, soll jetzt neu hinzukommen, russlandfreundliche Bestrebungen, Aussagen. Ursprünglich angedacht ist der Verfassungsschutz ja da, um, ich sage mal, Angriffe von innen gegen Demokratie und Rechtsstaat zu bekämpfen. Und dafür ist er auch da und dafür ist er gut. Da sind wir alle einer Meinung. Dass er eine Oppositionspartei wegen Worten überwacht, geheimdienstliche Mittel einsetzt, V-Leute einsetzen kann, Telefone abhört, weil jemand die falschen Worte benutzt, das ist in meinen Augen zumindest stark rechtfertigungsbedürftig. Und ich glaube, dass der Verfassungsschutz da inzwischen weit übers Ziel hinausschießt. Und ich hoffe, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auch mal einmal feststellt. Denn es ist in meinen Augen eine reale Gefahr für die Meinungsfreiheit.
Und Sie sagen, oder, diese Normen, dieses Normengeflecht sei relativ dünn, da bewegt man sich auf dünnem Eis. Bewegt man sich noch im Sinne des Rechtsstaates? Ist das noch rechtsstaatliches Handeln, was der Verfassungsschutz da macht?
Wir kritisieren das in der Tat und sagen, nein, hier überschreitet man Grenzen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, der Verfassungsschutz arbeitet rechtsstaatlich. Aber wir haben hier zum Beispiel den Fall, dass der Verfassungsschutz bekannt gibt, dass die AfD gesichert rechtsextremistisch sei. Dann schauen wir ins Gesetz und fragen uns, ob es da irgendwo eine Erlaubnisnorm für gibt. Der Verfassungsschutz sagt natürlich, es gibt eine Norm, da steht drin, wir dürfen die Öffentlichkeit informieren. So. Wir sagen aber, dass eine solche Bezeichnung, ein solches Label derart schwerwiegend ist, derart wesentlich heißt das in der Dogmatik, dass sie dafür eine explizite, klare Rechtsgrundlage brauchen, die das Parlament geschaffen haben muss, nicht die Exekutive selbst. Und das haben wir nicht. Und das ist ein Punkt, wo man durchaus sagen kann, da fehlt es. Denn die Verfassungsschutzrechtsdogmatik ist da eigentlich ganz einfach. Wenn Sie tatsächliche Anhaltspunkte haben, das steht immerhin noch im Gesetz, für ein Vorgehen gegen Demokratie, Rechtsstaat, dann sind Sie Verdachtsfall. Und wenn die sich verdichten, sind sie gesichert rechtsextremistisch. Dieses Verdichten steht aber schon wieder nicht im Gesetz. Was das heißen soll, das können Sie sich selber ausdenken und dann schauen Sie mal, ob das Gericht das trägt oder nicht. Das ist eigentlich keine rechtsstaatliche Art.
Gibt es ein bestes Argument der Gegenseite? Als Anwalt müssen Sie sich ja mit den Argumenten des Verfassungsschutzes, Sie haben jetzt da eigentlich mehr oder weniger die Medienmitteilung plus den Artikel des Spiegels aktuell, weil Sie noch nicht Einsicht in das Gutachten haben. Aber gibt es ein Argument, das da durchsickert, dass Sie sagen, das hat vielleicht etwas, da müssen wir besonders drauf Acht geben, da beißen wir uns jetzt mal fest, da liegt unser Hauptfokus. Welches ist da das beste Argument aus Ihrer Sicht der Gegenseite?
Also ich kann Ihnen sagen, was, glaube ich, aus Sicht des Verfassungsschutzes sein bestes Argument ist. Ob das wirklich das Beste ist, wird sich zeigen. Aber das, worauf der Verfassungsschutz vertieft ja abstellt, ist der sogenannte Volksbegriff. Mhm. Das ist ja ein großes Thema. Und der Verfassungsschutz arbeitet als Behörde so, dass er sich Fälle anschaut, in denen er, ich sage mal, Erfolg hatte. NPD-Verbotsverfahren, auch wenn das am Ende natürlich anders ausgegangen ist, aber inhaltlich wurden da ja Maßstäbe gesetzt. Und man nimmt dann den dortigen Volksbegriff und wendet ihn jetzt an und sagt, das machen die doch genauso, da haben wir doch schon mal gewonnen, deswegen ist es hier auch so. Und meines Erachtens muss man hier aber wirklich sehr aufpassen. Wenn Sie sagen, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe können keine echten Deutschen sein, dann überschreiten Sie in der Tat eine rote Grenze weit. Denn das geht nicht. Da sind sich aber auch ehrlicherweise alle. Tatsächlich basiert das Ganze dann aber auf einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, die nämlich ganz am Anfang gesagt haben, naja, wenn Sie sagen, es gibt ein ethnisches deutsches Volk, ein ethnisch-kulturelles deutsches Volk, einfach nur die Existenz behaupten, dann sind Sie schon verfassungsfeind, egal was Sie mit dieser Feststellung vorhaben. Das war falsch. Das war aber vorher auch die Lesart des Verfassungsschutzes und das Oberverwaltungsgericht hat das wieder gerade gebogen. Da mussten wir uns aber ehrlicherweise sehr auf die Hinterbeine stellen und wir haben, glaube ich, gefühlt einen ganzen Tag in Münster damals in der Verhandlung nur damit zugebracht, darzulegen, dass eigentlich diese Selbstverständlichkeit, natürlich gibt es ein ethnisch gewachsenes deutsches Volk, das gibt es in jeder Nation. Da können wir uns gerne mit Ethnologen drüber streiten, wie weit sie zeitlich historisch zurückgehen und wie das dann aussieht. Ist überhaupt nicht mein Brit. Aber nur die Behauptung, es gibt ein ethnisch-kulturelles deutsches Volk, ist sicherlich nicht verfassungsfähig. Mhm. Und seitdem gibt es aber diesen riesigen Streit, der sich, ich sage mal, als Scheinriese aufgetan hat. Denn zwischen der Behauptung, es gibt ein ethnisch-kulturelles deutsches Volk und der Behauptung, dazu gehören jetzt mal übertrieben gesagt nur weiße Menschen, was, wie gesagt, drüber wäre. Dazwischen ist ja eine riesige Range. Mhm. Und der Verfassungsschutz sagt, alles gehört zu dem rechten äußeren Rand. Und das wird auch medial, glaube ich, nicht ganz verstanden. Es ist auch ehrlicherweise hochkomplex. Und Sie müssen sich auch überlegen, wie gesagt, der Verfassungsschutz sammelt Belege von Facebook. Das sind ganz normale Menschen, die haben nicht zwingend studiert. Mhm. Die haben kein Ethnologiestudium hinter sich, die haben kein rechtliches Studium hinter sich. Und wenn die dann mal dort eine Meinungsäußerung tätigen, sagt der Verfassungsschutz nach Jahren der Prüfung von Wissenschaftlern, das ist aber doch nur so gemeint. Und auf der Ebene sind wir und das halte ich.
Mhm. Und was wäre jetzt, wenn da in diesem Gutachten ganz viele Facebook-Einträge wären, die diese Grenze, die Sie eben beschrieben haben, dass man eben gerade nicht einen Schwarzen als Nichtdeutschen bezeichnet, wenn dann ganz viele solche Sachen auftauchen, könnte man da, wäre das riskant für Sie? Wäre das etwas, das Sie beunruhigen würde, jetzt verfahrenstechnisch gesprochen, eine unliebsame Überraschung?
Also wenn es diese Äußerung gäbe, und bislang haben wir die noch nicht vorgelegt bekommen, dann wäre das in der Tat ein Punkt, den man sich anschauen müsste. Mhm. Das ist aber auch, und da komme ich nochmal zu dem vorherigen Punkt, ein generelles Thema, wenn es um die Bewertung der Arbeit des Verfassungsschutzes geht. Denn zum einen müssten Sie nach unserer Auffassung die Meinungsäußerungsfreiheit viel mehr berücksichtigen. Das machen Sie gar nicht, weil wir der Auffassung sind, dass Sie bei jeder Äußerung, eigentlich einmal schauen müssen, wer hat das gesagt, in welcher Funktion hat er das gesagt, zu welchem Zeitpunkt hat er das gesagt, zu welchem Anlass hat er das gesagt, hat er das später einmal relativiert. Der Verfassungsschutz macht bislang nichts davon, sondern nimmt die Aussage auf, legt sie dar und bewertet sie. Mhm. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Ihnen ja auch bekannten Kompaktentscheidung, zumindest im Vereinsverbotsrecht, gesagt, das muss man wohl anders machen. Und deswegen haben wir ja auch die Hoffnung, dass man auch jetzt im Parteibewertungsrecht, was ja sehr ähnlich ist, auch mal dem Verfassungsschutz sagt, wie es richtig zu tun ist. Denn die Behörden machen das in allen anderen Fällen, müssen sie es so machen. Also wenn wir im zivilrechtlichen Äußerungsrecht, wenn ich gegen Ihre Äußerung als Presse vorgehen möchte, müssen wir genau das machen. Wir müssen Ihre Äußerung einordnen. Der Verfassungsschutz macht das nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssten natürlich auch schauen, wer hat das gesagt? Also wenn Sie bei einem einfachen Mitglied sind und der Verfassungsschutz notiert auch sowas, dann ist das ganz anders zu bewerten, als wenn das jetzt ein Parteisprecher ist oder ein hoher Funktionär.
Was wäre das Schlimmste, was in diesem Gutachten stehen könnte? Was würde Ihre Seite am meisten belasten?
Also aus traditioneller Sicht der Rechtsprechung wäre natürlich, sage ich mal, so etwas wie Umsturzpläne wäre natürlich weit hinter der roten Linie. Also wenn Sie jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, wenn Sie planen, nach einer Machtergreifung den Rechtsstaat abzuschaffen, die Demokratie abzuschaffen, dann brauchen wir ehrlicherweise nicht weiter zu sprechen.
Dann wäre das Verfahren quasi verloren.
Ja, ja, aber so etwas habe ich bislang noch nicht gesehen.
Ja, und das schreiben Sie ja, das finde ich sehr interessant. Sie sagen ja, die AfD befürworte weder Gewalt und zeige auch keine aktiv kämpferische Haltung. Der Spiegel, das habe ich da gelesen, zitiert jemanden, der schreibt, wir seien quasi im Krieg gegen die Regierung. Ist das nicht widersprüchlich? Ist das für Sie total unproblematisch?
Also ich würde mich anders ausdrücken, aber auch da ist der Punkt, wenn Sie sich so eine Aussage anschauen, ist das so gemeint, wie wir Krieg verstehen? Also wir wissen, dass es in Europa gerade einen aktuellen Krieg gibt. Ist das gemeint? Der Verfassungsschutz macht es sich immer einfach und sagt, ja, also der hat das Wort Krieg benutzt, dann muss das so sein. Ich glaube, dass das nicht so einfach sein kann. Wir hatten das ähnliches Beispiel, vielleicht etwas weniger drastisch, bei dem Wort Corona-Diktatur. Sie erinnern sich, während der Corona-Zeit gab es hier Demonstrationen und der Verfassungsschutz hat mit solchen Begriffen versucht, antidemokratische Handlungen zu belegen. Corona-Diktatur, Merkel-Diktatur, sowas in die Richtung. Und der Verfassungsschutz sagt dann ganz einfach, naja, Diktatur hatten wir in Deutschland, zwei, die Nazis und die DDR. Und derjenige, der Corona-Diktatur sagt, meint damit also, dass es jetzt hier genauso ist wie bei den Nazis oder in der DDR. Das kann ich gerade noch intellektuell nachvollziehen, wie man das meinen kann, aber ich halte das für völlig abwegig. Niemand, der auf einer Corona-Demonstration Corona-Diktatur gesagt hat, und wie gesagt, ich würde den Begriff nicht verwenden, aber darum geht's nicht, der meint damit, dass irgendwie Zustände wie bei den Nazis wären. Der Verfassungsschutz macht es sich so einfach. Der sagt, naja, da sind diese Buzzwords, die sind gefallen. Das kann nur so gemeint sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Berücksichtigung der Meinungsfreiheit. Das halte ich für ehrlicherweise zu kurz gedacht und auch etwas traurig für die Arbeit einer solch großen Sicherheitsbehörde, die das jahrelang prüft.
Auch so zwei Buzzwords oder eines zumindest, das herumgeisterte war diese Messermänner. Der Spiegel schreibt jetzt von einem Messer-Dschihad. Das Wort, das da gefallen sei von Seiten AfD-Politiker. Was sagen Sie dazu? Wieso ist das quasi legal, legitim? Und was wäre in einer gesteigerten Form, wie müsste man diesen Kontext drehen, damit es eben genau nicht mehr legal und nicht mehr legitim wäre?
Ja, das ist ein sehr, sehr prominentes Beispiel. Und da zeigt sich auch wieder die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes. Also, wenn Sie sagen, alle Zuwanderer, die nach Deutschland kommen, sind Mörder, dann sind sie auch über der Grenze. Das sagt aber meines Erachtens zumindest keiner, zumindest meint es keiner in dieser Plastizität. Das, was aber fällt, sind politische Aussagen, oft in politischen Reden, wo anlassbezogen zu einer konkreten Situation oder insgesamt etwas verallgemeinert wird. Ja, und ich glaube, auch das ist unstreitig. Es sind Menschen zu uns gekommen, die mit Messern Gewaltdelikte begangen haben. Ja, es gibt auch Studien, die sagen, zumindest ist das mein Kenntnisstand, dass es eine Messerkriminalität, eine Gewaltkriminalität mit dem Tatmittel Messer auch durch Zuwanderer gibt, sogar wohl verstärkter im Verhältnis, im Schnitt, als zu anderen Bevölkerungsgruppen. So, wenn Sie diese realen Probleme beschreiben wollen als Politiker, dann können Sie meines Erachtens dafür auch, ich sage mal, etwas drastischere Zuspitzungen benutzen. Ob Sie damit aber gleichzeitig, und das ist der entscheidende Punkt, ob Sie damit gleichzeitig sagen, alle Menschen, die zuwandern, sind Mörder, das halte ich für ausgeschlossen. Der Verfassungsschutz argumentiert aber so. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Problem.
Mhm. Wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein von diesem Verfahren? Ist das für Sie ein sicherer Fall, ein unsicherer Fall oder so ein Fall im Graubereich, den Sie da zu kämpfen haben?
Also wir vertreten ja weiterhin die Auffassung, dass die AfD noch nicht mal ein Verdachtsfall ist. Mhm. Deswegen müssen wir natürlich auch die Auffassung vertreten, dass die AfD nicht gesichert rechtsextrem ist. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es dem Verfassungsschutz gelingen wird, darzulegen, dass die AfD in der Breite, im Bund, darüber reden wir ja, verfassungsfeindlich ist. Mhm. Und das ist ja auch einer der Angriffspunkte, und das würde ich gerne noch kurz darlegen, weil es so interessant ist. Wir sind uns eigentlich alle einig, dass niemand die AfD als verfassungswidrig bezeichnen darf. Das darf nur das Bundesverfassungsgericht, das ist das Parteienprivileg. Mhm. Aber deswegen hat man sich einfach einen neuen Begriff ausgedacht, die Verfassungsfeindlichkeit. Und damit darf man dann hantieren und das der Öffentlichkeit darlegen. Auch das ist ein Punkt, den wir angreifen, den wir für einen Taschenspielertrick halten. Denn wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, was denn der Unterschied ist oder was sogar schlimmer ist, verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich, da wird man vermutlich sogar die Verfassungsfeindlichkeit schlimmer finden. Und verfassungswidrig, also gegen die Verfassung verstoßend, das sind tatsächlich ja auch, wie gesagt, Maßnahmen, die Regierung begeht oder macht. Also denken Sie dran, das Verwaltungsgericht Köln hat gesagt, dass der Verfassungsschutz verfassungswidrig agiert hat. Das Verfassungsgericht stellt mit erschreckender Regelmäßigkeit fest, dass Maßnahmen der Regierung verfassungswidrig sind, gegen die Verfassung verstoßen. Also da zu differenzieren, fällt sicherlich dem Bürger auf der Straße sehr schwer. Und wie gesagt, ich halte es für einen sprachlichen Trick, um eine Grenze, die wir haben, nämlich dass wir Parteien nicht durch die Regierung beschimpfen, zu umgehen.
Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es im weitesten Sinne darum, den Bürger, die Bürgerin auf der Straße, die einfachen Leute einzuschüchtern, zu beeinflussen und am Ende auf deren Meinung einzuwirken. Es geht um ein Gesinnungsverbot, oder ist das zu weit gegriffen?
Ja, Gesinnungsverbot ist, glaube ich, zu weit, aber der Verfassungsschutz und auch die Regierenden sagen das ja ganz klar, dass das das Ziel ist, in den politischen Meinungskampf einzugreifen, damit die Bürger die AfD nicht mehr wählen. Mhm. Das wird unter dem Gesichtspunkt der streitbaren Demokratie, der wehrhaften Demokratie als notwendig erachtet. Und das ist das erklärte Ziel, ja. Bevor es überhaupt noch ein Parteiverbot geben kann, bevor darüber nachgedacht wird, das meines Erachtens übrigens rechtlich in unendlich weiter Ferne liegt, soll jetzt so versucht werden, dass die Zustimmungswerte der AfD zu ändern. Und Da kann man sicherlich geteilter Auffassung sein, ob das in einem demokratischen Rechtsstaat von oben nach unten so notwendig, gewollt oder förderlich ist.
Wie steht es um die Gewaltenteilung eigentlich generell in Deutschland, wenn wir jetzt hören, dass das vom Bundesverfassungsschutz nicht so genau genommen wird, dass man da gezielt gegen die Opposition vorgeht? Wie steht es um die Gerichte, wo Sie ja Klage erhoben haben? Bundesverfassungsgericht als Stichwort, das sind ja eigentlich auch Leute mit einem Parteibuch. Wenn man jetzt ganz böse Medienberichte zitieren will, dann gibt es da Artikel, wo die Regierung mit Richtern beim Abendessen erwischt oder beschrieben haben. Wie steht es um diese Gewaltenteilung in Deutschland? Muss man sich da Sorgen machen oder gibt es oder haben Sie da gar keine Zweifel?
Also ich kann noch gut schlafen, wenn ich an Deutschland denke. Die Gewaltenteilung ist eigentlich auch fest zementiert und steht. Es ist aber in der Tat so, dass es viele kleine Probleme gibt in Deutschland, die systemisch sind, die zumindest ich privat in meiner privaten Meinung so sehen würde. Sicherlich, wenn Sie jetzt andere Menschen fragen, sehen die das anders. Es ist in der Tat so, wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass man darüber diskutiert hat und es auch gemacht hat, das Bundesverfassungsgericht resilienter machen zu wollen, weil man Angst hatte, dass die AfD in Regierungsmehrheit, in Regierungskoalition kommen könnte. Und man hat da offensichtlich befürchtet, dass man dann Richter nach Parteibuch oder Richter nach politischer Präferenz einsetzen würde. Andererseits schaut man sich die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts an und wie gesagt, möchte da gar nicht den Staat delegitimieren, sonst bekomme ich auch ein neues Handy vielleicht vom Verfassungsschutz. Aber es ist tatsächlich so, dass sie im Gesetz, im Bundesverfassungsschutz, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, da finden sie keine Regelung darüber, dass jetzt mal eine bestimmte Partei dran sei, einen Richter zu bestimmen. Faktisch geschieht das aber so. Die Vertreter der anderen Ansicht werden Ihnen sagen, naja, irgendwie müssen wir die doch bestimmen. Und irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Weisheit. Also natürlich werden Richter politisch bestimmt. Sie werden von Politikern bestimmt. Die Richter müssen sich auch mal bei den Fraktionen vorstellen, weil sie möchten ja von denen gewählt werden. Jetzt aber zu sagen, dass sie deswegen nur im Sinne dieser sie dann wählenden Parteien abstimmen werden, ist zu weit, meines Erachtens. Aber systemisch ist das Problem schon angelegt. Also anders als in den USA werden Richter bei uns ja, ich sage mal, nicht direkt durchs Volk gewählt. Sie sind demokratisch legitimiert, weil sie von demokratisch legitimierten Personen gewählt werden. Aber da gibt es verschiedene Dinge, die man besser machen könnte. Auch der Verfassungsschutz als weisungsgebundene Behörde im Bund. In den Ländern ist es ja teilweise so, dass der Verfassungsschutz noch nicht mal eine eigene Behörde ist, sondern eine Abteilung im Innenministerium. Auch das könnte man ja anders regeln. In Deutschland gibt es unabhängige Behörden, zum Beispiel die Datenschutzbehörden. Also wir können das, wenn wir wollen. Ja.
Was macht dieser Fall eigentlich persönlich mit Ihnen? Sie sind ja immerhin auch Bürger Deutschlands, sehen jetzt in diese Abgründe, sehen all diese Missstände, diese Interventionen auf Meinungen der Bürger. Was macht das mit Ihnen persönlich?
Also wie gesagt, ich kann noch gut schlafen, aber es hat schon einen kleinen rechtsstaatlichen Knacks gegeben, das ist so. Also die Vorstellung, dass Behörden immer nur nach Recht und Gesetz arbeiten und politisch völlig unabhängig sind, völlig neutral agieren, das hat, wie gesagt, einen kleinen Knacks bekommen.
Und wie denken Sie generell darüber, dass Sie die AfD vertreten? Ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland nicht gerade das der angenehmste oder der gegenwindfreiste Job ist. Was spüren Sie? Spüren Sie da eine besondere Aufmerksamkeit, wenn Sie davon erzählen, wenn Sie vielleicht in den Medien kommen? Erhalten Sie Zuspruch? Wie ist so die Resonanz von Ihrer Arbeit?
Alles, was Sie gerade beschrieben haben, ist hier. Also es gibt Menschen, die finden es gut, es gibt Menschen, die finden es schlecht. Es gibt Menschen, die erkennen das, was, ich sage mal, richtig ist. Also wir als Kanzlei sind ja auch gerade im Presserecht dafür bekannt, dass wir Leute vertreten, die im Feuer stehen, im Sturm stehen. Und wir machen uns mit den Mandanten nicht gemein. Wir machen das wie Strafverteidiger. Wir vertreten dort die Interessen der Mandanten. Das ist in einem Rechtsstaat, finde ich, nötig und richtig. Wir sind unabhängige Organe der Rechtspflege. Mhm. Und in einem Rechtsstaat, finde ich, sollte jeder Anspruch auf eine Verteidigung haben, auch die AfD. Es ist aber tatsächlich so, auch in meinem Freundeskreis, dass das ein Thema ist. Da fragen Leute interessiert nach. Allzu viel darüber erzählen kann ich ja außer Allgemeinheit nicht. Aber es ist schon so, dass man sich gerade jetzt bei den Verfassungsschutzverfahren auch selbst mal Gedanken macht. Und das ist jetzt auch, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass ich dann auch mal beim Verfassungsschutz zum Beispiel nachgefragt habe, ob man da schon eine Akte über mich hat, was dann aber verneint wurde. Hätte mich auch sehr gewundert und dann hätte ich wieder klagen müssen.
Ja, das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. In Hessen habe ich jetzt gelesen, dass da schon gewisse Beamte auf gewisse Gesinnungen und Sachen und Äußerungen überprüft werden. Wie blicken Sie in Ihre Zukunft? Fürchten Sie sich darüber, dass da vielleicht auch mal irgendwie, oder spüren Sie schon einen gewissen Druck von irgendwelchen Nachteilen, die da in Ihnen aus sich gestellt werden?
Nein, also das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, wo ich Vertrauen in den Rechtsstaat, auch in diese Behörde habe. Also sage mal so, der Tag, an dem die Verfassungsschützer an meiner Tür klingeln und sagen, Herr Konrad, lassen Sie das lieber mal sein, sonst, dann hätten wir wirklich ein Problem. So ist es aber nicht bei uns in Deutschland. Es ist aber in der Tat so, dass es natürlich bei der Arbeit mit den Mandanten so ist, dass man nun damit rechnen muss, dass vielleicht auch mal ein Telefonat, also jetzt nicht mit allen Mandanten, sondern mit den AfD-Mandanten, dass man da überlegen könnte, ob der Verfassungsschutz da jetzt nicht mithört. Mhm. Das wäre in meinen Augen aus vielen Gründen unzulässig. Es gibt ein sogenanntes Verbot der Prozessausspähung. Also Sie dürften als Staat natürlich nicht in Ihrem eigenen Verfahren die Anwälte der Gegenseite ausspähen. Mhm. Deswegen habe ich da noch Vertrauen. Aber das ist zumindest mal angeklungen, beziehungsweise wurde ich dann auch gefragt. Ja.
Mhm. Was mich auch interessiert, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, bis, glaube ich, 2013 war die Linkspartei ein Verdachtsfall, wurde vom Verfassungsschutz beobachtet, dann allerdings nicht mehr. Das hat uns auch Herr Maaßen, der ehemalige Chef dieser Behörde, bestätigt im Gespräch. Sehen Sie da eine Ungleichbehandlung? Oder gibt es für Sie auch Anzeichen, wo man auch die Linkspartei oder Linksextreme stärker ins Visier nehmen sollte, müsste, könnte? Wie sehen Sie so ein bisschen diese Einschätzung?
Also ich persönlich vertrete die Auffassung, dass man politische Parteien eigentlich gar nicht durch den Geheimdienst überwachen lassen sollte. Mhm. Die Auffassung vertreten ja auch einige, sagen wir mal, Autoren, zumindest nicht durch diesen Verfassungsschutz. Da gab es mal verschiedene Überlegungen, zum Beispiel eine eigenständige Behörde beim Bundesverfassungsgericht. Weiß ich nicht, ob das besser wäre. Aber die Ungleichbehandlung ist tatsächlich auch ein Argument in unseren gerichtlichen Verfahren, und zwar in verschiedene Richtungen. Also ich behaupte mal, dass ich mit dem Sachstand, mit eben diesen wertungsoffenen Begriffen, die mir die Gesetze geben, Ihnen durchaus belegen könnte, warum auch die Linkspartei oder vielleicht sogar die Union Verdachtsfall oder sogar mehr ist. Also ich erinnere mich an Aussagen zum Beispiel vom jetzigen Innenminister Dobrindt, der gesagt haben soll, so habe ich es gelesen, zum Beispiel der Islam, ich glaube in jeder Form, zitiere ihn jetzt nicht nur sinngemäß, aber der Islam in jeder Form gehöre nicht zu Deutschland. Ich glaube, dass das aus dem AfD-Mund für den Verfassungsschutz heute ein Aspekt wäre, weil in jeder Form meinen sie natürlich auch moderate Formen des Islams. Mhm. Und das könnte islamfeindlich sein. Der Verfassungsschutz ordnet islamfeindliche Aussagen auch als Menschenwürde verletzend ein. Und dann müsste Herr Dobrindt seine eigene Behörde anweisen, sich selbst zu beobachten. Und die CSU. Ich denke an Herrn Merz, der einige Zeit lang Aussagen hatte. Ich glaube, da ging es um kleine Paschas oder um Zahnarzttermine, die jetzt auch nicht sehr differenziert waren, sondern pauschal rüberkamen. Und da merken Sie eben, dass Sie als Politiker gewisse Themen, gewisse gesellschaftliche Phänomene vielleicht schlagwortartig aufgreifen müssen. Sie werden auch vielleicht von einem Journalisten dazu befragt und geben ein Statement raus. Der Verfassungsschutz notiert das. Er notiert es scheinbar nur von der AfD und kommt dann zu einem gewissen Ergebnis. Ich glaube, dass das im Großen und Ganzen nicht unmittelbar mit Artikel 3 vereinbar ist, denn ganz viele andere ähnliche Aussagen aus einem anderen Bereich werden wohl unter den Tisch fallen.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist das zentrale Problem des Bundesverfassungsschutzes aus Ihrer Sicht? Sehen Sie da ein Führungsproblem? Hat man da zu viele, zu linke, zu aktivistische Mitarbeiter eingestellt? Ist das Problem, dass sie weisungsgebunden ist? Wo sehen Sie das Kernproblem des Verfassungsschutzes?
Also ich möchte die Behörde selbst, die Mitarbeiter, sage ich mal, auf Sacharbeiterebene da gar nicht angehen. Ich glaube, wie gesagt, dass die Behörde ihre Berechtigung hat und dass die Vielzahl der Menschen, die dort arbeiten, auch versuchen, gute Arbeit zu machen. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Problem gibt durch den Konnex der Führungsebene zur politischen. Der Präsident und ich glaube auch nach meiner Erinnerung, die Vizepräsidenten sind ja politische Beamte. Politische Beamte müssen, jetzt mal pauschal gesagt, salopp gesagt, regierungstreu sein, auf Regierungslinie. Und wenn der Innenminister nun mal etwas entweder ihnen anweist oder ihnen sonst zu erkennen gibt, was er gut findet, dann möchten sie vermutlich ihren Job behalten und auch noch in vielen Jahren weitermachen oder Karriere machen. Und das ist in der Tat ein Problem. Das ist auch etwas, was viele kritisieren und was verbesserungswürdig wäre. Und wenn Sie dann auf weiteren Ebenen darunter Beamte haben, die dann, ich sage mal, die Leitungsebene versuchen umzusetzen, das ist nun mal, so läuft es in einer Behörde ab, die deutsche Beamtentreue, wenn Sie so wollen, dass da jetzt auf jeder Ebene ein Beamter anfängt zu protestieren und demonstrieren, glaube ich nicht. Mhm. Aber auf Ebene der Leitung und der Konnex zum Ministerium ist etwas, was ein Problem darstellen kann. Es ist ein Einfallstor für Probleme. Die AfD sagt, das sehen wir jetzt. Die Regierenden werden sagen, nein, auf keinen Fall. Aber wenn eine Regelung, sage mal, dann unproblematisch ist, wenn die Richtigen regieren und problematisch werden könnte, wenn die Falschen regieren, dann ist vielleicht die Regelung besserungsbedürftig.
Mhm. Allerletzte Frage. Sie haben einen Satz gesagt, den ich bemerkenswert fand, habe ich mir aufgeschrieben. Sie haben gesagt, ich glaube noch immer an den deutschen Rechtsstaat. Können Sie das bitte ausführen? Warum können Sie nachts immer noch ruhig schlafen, wenn Sie an Deutschland denken?
Naja, also ich sehe keine Anzeichen, dass der Rechtsstaat generell in Deutschland gefährdet ist. Mhm. Aber es gibt, wie überall, kleine Macken und Dellen. Und das Problem, das wir jetzt auch in unserem Verfahren haben, ist, dass die Maßstäbe meines Erachtens verrutscht sind. Sie sind verrutscht, auch, würde ich sagen, durch den Zeitgeist. Sie sind verrutscht durch politische Einflussnahmen. Und ich hoffe, dass das durch die Rechtsprechung wieder korrigiert wird. Und deswegen kann ich immer noch gut schlafen. Und wenn es nicht so ist, sage ich Ihnen Bescheid.
Herr Konrad, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.